Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über den südkoreanischen Pavillon bei der Biennale in Venedig. Sie hören außerdem die Sportecke, die Kinderliederecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir es Wahlmal. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Nordkorea feuerte nach südkoreanischen Angaben ballistische Raketen ab. Präsident Yoon will sich um bessere Kommunikation mit der Opposition bemühen. Laut Südkoreas Generalstab keine Anzeichen für unmittelbar bevorstehenden Start von Spionagesatelliten Nordkorea. Nordkorea hat am Montag mehrere ballistische Raketen abgefeuert. Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs JCS in Südkorea wurden die Starts am Montag gegen 15 Uhr entdeckt. Die Raketen seien im Ostmeer niedergegangen. Der Raketenstart erfolgte nur 3 Tage nach dem Test eines Sprengkopfes für den strategischen Marschflugkörper Hwasal-1 RA-3 und der neuen Flugabwehrrakete Pyolji-1-2 über dem Gelben Meer. Nordkorea hatte Anfang des Monats auch eine Hyperschall-Mittelstreckenrakete erprobt. Dies ist dem Land laut UN-Resolutionen verboten. Präsident Yoon Song-yeol will sich künftig dafür einsetzen, die Opposition zu überzeugen und mit ihr zu kommunizieren. Dies erklärte Yoon am Montag in einem live übertragenen Presseauftritt für die Vorstellung seines neuen Stabschefs. In den letzten 2 Jahren habe der Schwerpunkt seiner Arbeit darin gelegen, wichtige staatspolitische Aufgaben in Politik umzusetzen. Da die einzuschlagende Richtung und Politik mittlerweile feststünden, wolle er von nun an näher an die Bürger herantreten und sie von der Richtung, in die man gehe, überzeugen und mit ihnen kommunizieren, hieß es. Um diese Politik zu verfolgen, werde er sich darauf konzentrieren, nicht nur die Regierungspartei, sondern auch die Oppositionsparteien davon zu überzeugen und mit ihnen zu kommunizieren. Präsident Yoon Song-yeol hat Chung Jin-sok, einen Abgeordneten der regierenden Partei Macht des Volks PPP, zu seinem neuen Stabschef ernannt. Die Entscheidung gab Yoon am Montag bekannt. Er äußerte die Hoffnung, dass Chung seine Aufgaben als Stabschef gut erfüllen werde, indem er mit dem Mitarbeiterstab im Präsidialamt, dem Kabinett, der Regierungspartei, den Oppositionsparteien, der Presse und der Zivilgesellschaft gut kommuniziere. Chung erklärt, er betrachte es als seine Verantwortung, die Regierung Yoon und den Präsidenten in einer Zeit zu unterstützen, in der die Regierung aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Parlament mit Schwierigkeiten zu rechnen habe. Chungs Ernennung erfolgte 11 Tage nach dem Rücktrittsangebot seines Vorgängers. Der bisherige Stabschef Lee Kwan-sop hatte nach der Wahlniederlage der PPP zusammen mit Ministerpräsident Han Duck-soo und einer Reihe von präsidialen Chefsekretären seinen Rücktritt eingereicht. Der Start eines zweiten Spionagesatelliten Nordkoreas wird zwar vorbereitet, steht jedoch laut dem südkoreanischen Militär nicht unmittelbar bevor. Es würden weiterhin Aktivitäten Nordkoreas für die Vorbereitung eines weiteren Starts eines militärischen Aufklärungssatelliten beobachtet. Es gebe jedoch keine Anzeichen für einen unmittelbar bevorstehenden Start, sagte Lee Song-jun, Sprecher des Vereinigten Generalstabs JCS der südkoreanischen Streitkräfte am Montag vor der Presse. Wann der Start erfolgen werde, lasse sich kaum vorhersagen. Solche Aktivitäten würden genau verfolgt, fügte er hinzu. Nordkorea hat am 21. November letzten Jahres seinen ersten militärischen Spionagesatelliten Maligyong-1 erfolgreich in seine Umlaufbahn gebracht. Machthaber Kim Jong-un hatte danach bei einem Treffen der Arbeiterpartei am 30. Dezember erklärt, dieses Jahr 3 weitere Aufklärungssatelliten zu starten. Der südkoreanische Handelsminister Chong In-kyo und seine kanadische Amtskollegin Mary Ong sind am Montag in Seoul zusammengekommen. Laut dem koreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie schlug Chong bei dem Treffen vor, die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern über den derzeitigen Schwerpunkt Erdgas, kritische Mineralien und Batterien hinaus auf weitere Gebiete wie saubere Energien und kleine modulare Reaktoren auszuweiten und zu verstärken. Er sagte, dass koreanische Unternehmen derzeit in Kanada so viel wie nie zuvor investierten. Er bat die kanadische Regierung um ihre Aufmerksamkeit und Kooperation für die Schaffung von Lieferketten und Investitionen durch koreanische Firmen. Handelsministerin Ang leitet eine kanadische Handelsdelegation. Der Besuch der Delegation in Südkorea stellt die größte Veranstaltung zur wirtschaftlichen Kooperation dar, seit beide Länder im Jahr 2022 eine umfassende strategische Partnerschaft geschlossen hatten. Dem südkoreanischen Industrieministerium zufolge sind über 170 kanadische Unternehmen und Institutionen daran beteiligt. Am Montag fand auch das vierte Treffen des gemeinsamen Ausschusses im Rahmen des Freihandelsabkommens Südkoreas und Kanadas statt. Erörtert wurden Schwierigkeiten in den Bereichen Handel und Investitionen. Laut dem Industrieministerium tagte der gemeinsame Ausschuss zum ersten Mal auf Ministerebene. Israel will die Botschafter der 12 Staaten einschließlich Südkoreas einbestellen, die jüngst im UN-Sicherheitsrat für eine UN-Vollmitgliedschaft Palästinas gestimmt hatten. Angesichts dieser Ankündigung Israels begründete das Außenministerium Südkoreas seine Fürstimme damit, dass das Land die Zwei-Staaten-Lösung unterstützt. Südkorea sei der UN-Beitritt erst gelungen, nachdem es 42 Jahre lang darauf gewartet habe. Südkorea verstehe den sehnlichen Wunsch Palästinas nach einer UN-Mitgliedschaft besser als alle anderen. Seine Sympathie hierfür habe sich in dem Schritt wiedergespiegelt, erklärt ein Beamter des Außenministeriums. Die internationale Gemeinschaft habe die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung als eine dauerhafte Lösung des Konflikts in jener Region unterstützt. Südkoreas Fürstimme stelle eine klare Stellungnahme dar, dass es seine Unterstützung für die Zwei-Staaten-Lösung bekräftige, hieß es weiter. In einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat für eine Resolution für eine UN-Vollmitgliedschaft Palästinas am 18. April hatten 12 der 15 Ratsmitglieder einschließlich Südkoreas dafür gestimmt. Aufgrund des Vetos der USA konnte die Resolution jedoch nicht angenommen werden. Die südkoreanische Regierung hat ihre große Enttäuschung und ihr Bedauern über eine erneute Opfergabe des japanischen Premierministers Fumio Kishida für den Yasukuni-Schrein geäußert. Mit einer entsprechenden Äußerung reagierte Seoul in einer Stellungnahme des Sprechers des Außenministeriums Im Susok darauf, dass Kishida am Sonntag dem umstrittenen Schrein eine Opfergabe zukommen ließ. Die Regierung fordere die verantwortlichen Führungskräfte Japans auf, der Geschichte ins Gesicht zu sehen, demütig nachzudenken und durch Taten echte Reue für die Vergangenheit zu zeigen. Sie betone erneut, dass dies eine wichtige Grundlage für die Entwicklung zukunftsorientierter koreanisch-japanischer Beziehungen darstelle, hieß es am Sonntag. In dem Yasukuni-Schrein in Tokio werden etwa 2,46 Millionen Japaner verehrt, die in Japans Kriegen gefallen sind. Zu ihnen zählen auch 14 Kriegsverbrecher der A-Klasse zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Sie hören die Vorschau für diese Woche. Am Montag hören Sie in Es war einmal die Geschichte von Humbo. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören die Erzählung Salz von Kang Jong-il vor. Am Mittwoch ist in Schritte zur Wiedervereinigung die Volkseinheit Inmingban in Nordkorea das Thema. Am Donnerstag bringen wir in Musik verbindet unter anderem Lieder über die Jeju-Insel. Am Freitag strahlen wir die Sondersendung Hallo Monika aus. Am Samstag und Sonntag hören Sie dann unsere Popmusiksendung Unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus Seoul begrüßt Sie Kang Kyung-ha zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes über die Präsenz Koreas bei der Biennale in Venedig. Im Anschluss daran hören Sie die Meldungen vom Sport. Die südkoreanische Dirigentin und Musikdirektorin der San Francisco Opera, Kim Eun-sun, hat bei den Berliner Philharmonikern debütiert. Das Orchester spielt unter Leitung der Gastdirektorin Schönbergs Erwartung und Rachmaninows Symphonie Nummer 3. Kim Eun-sun ist die erste Frau aus Asien, die die Berliner Philharmoniker dirigierte. Mehr darüber im dritten Teil. Zum Schluss führt sie Kim Il-su durch die Kinderliederecke. Zeit für etwas Musik. Kim Young-jung singt, scheint so zu sein. Mit einem Preview oder einer Vorschau wurde am vergangenen Mittwoch die Biennale in Venedig eröffnet. In den Giardini von Venedig präsentieren sich 26 Länder in ihren Landespavillons. Im Mittelpunkt des diesjährigen koreanischen Beitrags steht eine Einzelausstellung der Künstlerin Ku Jong-ha. Ihre Multimedia-Arbeiten umfassen Klang, Video, Objekte und Gerüche und bilden eine Parallelwelt, in der die fernöstliche Philosophie zum Tragen kommt. Das Aggregat ihrer Weltanschauung ist eine kindliche Gestalt mit riesigem Kopf und schmalen Armen und Beinen. Auf sie treffen die Besucher gleich am Eingang des Korea-Pavillons. Die Us genannte groteske Gestalt wird angestrahlt vom Licht, das durch Dutzende von archenförmigen Fenstern scheint und stößt aus seinen Nasenlöchern alle 2 Minuten einen Duft aus. Nach dem Thema Odorama Cities bringt die Künstlerin Ku Jung-ha tausende von koreanischen Düften in den Korea-Pavillon. Ku ist eine Duftforscherin, die seit den 1990er Jahren Duftinstallationen kreiert. Sie sagt, dass es auf der Biennale viele Ausstellungen zum Anschauen gebe. Der Korea-Pavillon solle daher als ein Raum dienen, in dem die Besucher in aller Ruhe die Gedanken schweifen lassen können. Die Ausstellung Odorama City ist dezent und poetisch. Im Rahmen eines sogenannten Open Courts, an dem sich jeder beteiligen kann, wurde von Juni bis September 2023 eine Umfrage über Erinnerungen an Düfte der Heimat und koreanische Städte durchgeführt. Auf der Grundlage von etwa 600 Geschichten der Teilnehmer aus aller Welt präsentiert die Künstlerin ein neues Werk. Neben 17 Düften von Bergen, bei Sonnenwetter, von Staub im Winter und sowie von Herbstlaub, die das Zeitbild Koreas widerspiegeln, wird auch ein vom Meister Parfümeur Dominique Roupion entworfenes Parfum vorgestellt. Die Künstlerin hat in den vergangenen 7 Monaten den Korea-Pavillon dutzende Male besucht und sich Gedanken darüber gemacht, wie die Düfte in die Räume eindringen können. Der Titel der Ausstellung Odorama ist eine Kombination aus Odor und Drama, also ein Drama aus Düften. Kunstdirektor Jakob Fabricius sagte, dass Ku Jung-has Odorama City, das die Eigenschaften von Düften, die keine Grenzen kennen und sich an jedem Ort verbreiten, über die Existenz von Fremden, die man überall antrifft, nachdenken lasse. Sie stehe im Kontext mit dem künstlerischen Gesamtthema der Biennale Foreigners Everywhere. Unter den parallel zur Biennale stattfindenden Ausstellungen, die durch eine Jury ausgewählt und von der Stiftung der Biennale Venedig offiziell anerkannt sind, sind in diesem Jahr auch 4 Ausstellungen zu Korea und von koreanischen Künstlern dabei. Im Fondazione Querini Stampalia, einer von renommierten zeitgenössischen Architekten restaurierten Residenz aus der Renaissance, findet eine Ausstellung des Wegbereiters der abstrakten Kunst in Korea, Yu Yong-guk, statt. Zu sehen sind unter anderem das bis heute erhalten gebliebene älteste Ölgemälde des Malers, seine letzten Werke sowie Keramikarbeiten. Am venezianischen Sitz der Wilmot Foundation ist eine Ausstellung des Kohlekünstlers Ibe zu sehen. Motiv der Ausstellung ist das Taizip-Teogi, ein traditionelles Ritual aus der Heimat des Künstlers Chongdo in der Provinz Nordgyeongsang. Bei diesem Ritual wird am 15. Tag des ersten Mondmonats eine aus Holz errichtete Pyramide verbrannt, um Unheil abzuwenden. An der Wand des dunklen Gangs, der zum Ausstellungsraum führt, können die Besucher auf einem Video den Vorgang des Taizip-Teogi verfolgen. Zu sehen ist auch eine Ausstellung der Künstlerin Lee Song-ja, die ebenfalls zur ersten Generation der abstrakten Malerei in Korea gehört. Auf San Giacomo in Paludo, eine Insel in der Lagune von Venedig, gab die Choreografin Anami am letzten Donnerstag eine Aufführung eines schamanischen Rituals. Der Korea-Pavillon auf der Biennale in Venedig wurde im Jahr 1995 eröffnet. Im nächsten Jahr feiert er somit seinen 30. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums wurde am vergangenen Donnerstag im Kloster des Malteserordens eine Sonderausstellung mit dem Titel »Every Island is a Mountain« eröffnet. Bei der Ausstellung werden Werke von 36 koreanischen Künstlern gezeigt, die bisher bei der Biennale vorgestellt wurden, sowie einige ihrer neuesten Werke. Hören Sie nun die Sportmeldungen. Mit im Studio ist Sebastian Ratzer.
Hallo liebe Hörer.
Der südkoreanische Trainer Shin Tae-yong ist als Cheftrainer der indonesischen Fußballnationalmannschaft weiter auf Erfolgskurs. Indonesien hat beim U23 Asian Cup erstmals in seiner Geschichte das Viertelfinale erreicht.
Die indonesische Mannschaft schlug im dritten und letzten Spiel der Gruppe A in Doha Jordanien haushoch mit 4:1. Zuvor hat Indonesien den Favoriten Australien geschlagen und für eine Sensation gesorgt. Mit 2 Siegen und einer Niederlage hat das Land die Gruppenphase auf dem 2. Platz hinter Katar abgeschlossen. In der Gruppe A ziehen somit Indonesien und Katar ins Viertelfinale ein.
Unter Cheftrainer Shin Tae-yong scheint Indonesien zur derzeit stärksten Fußballnation Südostasiens zu avancieren. Bei den Asienmeisterschaften im Februar hat es das Land erstmals ins Achtelfinale geschafft. Beim U23 Asian Cup werden Startplätze für die Olympischen Spiele in Paris vergeben. Indonesien hofft, erstmals in die Endrunde des Olympischen Turniers vorstoßen zu können. Sollte Südkorea Japan schlagen, trifft es im Viertelfinale auf Indonesien.
Shin Tae-yongs Vertrag läuft im Juni aus. Medienberichten nach ist es höchstwahrscheinlich, dass er nach den guten Leistungen der Mannschaft zu besseren Konditionen verlängern wird.
Nun zur nächsten Meldung. Die Saison der E-Sports-Liga in Korea ist beendet und ab Mai freuen sich die Fans mit dem Mid-Season Invitational in China auf die Ligen im Ausland.
Am 14. April fand in der Olympischen Gymnastikhalle im Seoul-Viertel Songpa das Finale der koreanischen Liga des Multiplayer-Online-Spiels League of Legends LOL Champions Korea statt. Das Team Chenji siegte über den Konkurrenten T1 mit 3:2. Chenji gewann als erstes Team 4 Spielzeiten in Folge. Kim Ge-in, Mitglied des Teams Chenji, wurde zum wichtigsten Spieler des Finales ernannt. Kim war seit seinem Debüt einer der besten Spieler, hatte aber bisher wenig Glück. Nach 6 Jahren hatte er erstmals wieder ein Finale bestritten und einen ersten Sieg eingefahren.
Die internationalen Wettbewerbe werden eingeläutet mit dem Mid-Season Invitational, die im Mai im chinesischen Chengdu beginnen. Die Mid-Season Invitational, kurz MSI, sind eine Art Champions League, zu der die besten 12 Teams aus 8 Regionen eingeladen werden. Aus Südkorea gehen Chenji und T1 an den Start. Die MSI finden ab dem 1. Mai an 18 Tagen statt. Am 19. Mai wird im Finale das Beste der besten Teams ermittelt. Seit 2017 hatte Südkorea das Turnier nicht mehr gewonnen.
Für das von der koreanischen Spielefirma Krepton entwickelte Mehrspieler-Shooter-Spiel PlayerUnknown's Battleground oder PUBG wurde an 4 Wochen ein E-Sports-Wettbewerb, die PUBG Weekly Series, ausgetragen. Vom 12. bis 14. April fand in der E-Sports-Arena in Songpa der Finalwettkampf Grand Final statt. Das Team Guangdong Prix ging als Sieger hervor. Shilut Ucheon konnte seinen ersten Sieg seit dem Beitritt zum Team bejubeln.
Auch Battleground geht nach Ende der heimischen Wettbewerbe ins Ausland. 4 koreanische Teams, darunter Guangdong Prix, D-Plus, Kia und Chenji, werden an den internationalen Wettbewerb PUBG Global Series teilnehmen. Und hier die letzte Meldung für heute. Der südkoreanische Fußballspieler Lee Kang-in ist nahe daran, mit seiner Mannschaft Paris Saint-Germain einen historischen Vierfachtriumph zu erreichen, das heißt 4 bedeutende nationale und internationale Titel zu gewinnen.
PSG gewann am 30. Spieltag der französischen Ligue 1 gegen Olympique Lyon mit 4:1 und ist weiterhin Tabellenführer. Lee Kang-in wurde etwa 10 Minuten vor Spielende eingewechselt. Mit dem Sieg gegen Lyon ist die Mannschaft dem Meisterschaftstitel einen Schritt näher gekommen. Der Abstand zum 2. AS Monaco ist auf 11 Punkte angewachsen.
Die Mannschaft hat bereits in der aktuellen Saison einen bedeutenden Pokal gewonnen. Im Januar gewann PSG den französischen Fußball-Supercup Trophée des Champions. Im Finale gegen Toulouse traf Lee Kang-in in der 3. Minute und brachte die Mannschaft früh auf die Siegerstraße. Lee Kang-in wurde zum MVP des Finalspiels gewählt. Darüber hinaus hat der französische Erstligist beste Chancen, den Champions League-Titel sowie den französischen Fußballpokal Coupe de France zu gewinnen.
Paris steht im Halbfinale der Champions League. Dort geht es gegen Borussia Dortmund um den Einzug ins Finale. Im französischen Fußballpokal ist die Mannschaft bereits ins Finale vorgestoßen und bekommt es dort mit Olympique Lyon zu tun. Der französische Fußballpokal ist neben der französischen Meisterschaft der wichtigste nationale Herrenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften. Sollte PSG beide Turniere gewinnen, hätte die Mannschaft die besten Chancen auf den Gewinn von 4 Titeln.
Higuaín würde dann mit seiner Mannschaft eine Leistung gelingen, die auch Park Ji-song während seiner Zeit in der Europäischen Liga nicht vollbracht hat. Park Ji-song wurde im Trikot von Manchester United in der Saison 2007-2008 Meister der Premier League. Manchester United gewann in dieser Saison auch die Trophäe FA Community Shield und die Champions League. Einzig der FA Cup hätte noch gefehlt, um die Saison zu einer absolut perfekten zu machen. Das waren für heute die Meldungen vom Sport.
Wir melden uns nächste Woche wieder mit neuen Meldungen vom Sport. Tschüss, bis dahin.
Die südkoreanische Dirigentin und Musikdirektorin der San Francisco Opera, Kim Min-sun, hat bei den Berliner Philharmonikern debütiert. Als erste Frau aus Asien dirigierte sie das renommierte Orchester an 3 Tagen seit dem Donnerstag letzter Woche. Auf dem Programm standen Arnold Schönbergs Erwartung und Sergei Rachmaninows Symphonie Nummer 3. Auf eindrucksvolle Weise führte Kim Min-sun als Gastdirigentin vor, wie gegensätzlich musikalische Welten zu Beginn des 20. Jahrhunderts sein konnten. Die Dirigentin sagte gegenüber KBS, sie habe sich für das Programm entschieden, weil es ihr interessant erschien zu zeigen, wie unterschiedlich zeitgenössische Musik sein kann. Die Berliner Philharmoniker mit ihrer über 140-jährigen Geschichte gelten als eines der weltweit führenden Ensembles mit Tradition und Prestige. Allein dieses Orchester dirigieren zu dürfen, bedeutet eine Würdigung der Fähigkeiten als Dirigent. Kim Min-sun ist die erste Frau aus Asien, die ein Konzert der Berliner Philharmoniker leitete und die zweite Person aus Korea nach dem Dirigenten Song Myung-hun. Ein Konzertbesucher sagte, dass es nun an der Zeit sei, dass Frauen den Dirigentenstab übernehmen. Jahrhundertelang seien Frauen, vor allem in der Klassik, nicht berücksichtigt worden. Er freue sich, dass es mehr Dirigentinnen gäbe. Wenn sie dann auch noch so hervorragend sind, sei es einfach fantastisch. Kim Min-sun studierte Komposition und Dirigieren in Seoul und setzte ihr Studium in Stuttgart fort, wo sie mit Auszeichnung graduierte. Unmittelbar nach ihrem Abschluss erhielt sie den ersten Preis des internationalen Dirigentenwettbewerbs Jesus Lopez Cobos. Im Anschluss haftete ihr bei den vielen Aufgaben, die sie übernahm, immer auch das Attribut erste Frau an. Sie feierte an den Opern in New York, Chicago, Los Angeles, Washington und Houston große Erfolge und wurde nach ihrem Debüt an der San Francisco Opera zur Chefdirigentin des Hauses ernannt. Seit der Saison 2021-22 steht sie als erste Frau an der Spitze eines Opernhauses in den USA. Zusätzlich zu ihrer starken Präsenz in Nordamerika ist Kim Min-sun regelmäßig Gastdirigentin an vielen wichtigen europäischen Opernhäusern. Um sich mit den Orchestern zu verständigen und die Partitur besser verstehen zu können, lernt sie auch unermüdlich neue Sprachen. Mittlerweile beherrscht sie 5 Fremdsprachen, darunter Deutsch und Italienisch. Um Dvořáks Oper Rusalka dirigieren zu können, hatte sie sogar Tschechisch gelernt. Kim Min-sun sagt, sie mache sich stets Gedanken darüber, was sie den Menschen, die vor ihr sitzen, den Mitgliedern des Orchesters, die das Musikstück viel besser kennen als sie und Experten in dem Bereich sind, als Dirigentin noch erklären könne. Außer Schlafen und Essen verbringe sie deshalb die meiste Zeit damit, etwas hinzuzulernen, die Partitur zu studieren und eine neue Sprache zu lernen. Der Dirigent sei die einzige Person, die auf der Bühne keinen Laut von sich gibt. Sie wünsche sich, eine Dirigentin zu werden, die Musiker bewegt und sie inspiriert. Kim Eun-sun wird am kommenden Juli mit dem Seouler Sinfonieorchester Rachmaninow spielen.
Kim Hee-soo begrüßt Sie herzlich zu unserer Rubrik für Kinderlieder. Heute möchte ich Ihnen zwei repräsentative Kinderlieder vorstellen, die Koreaner gleich mit dem Frühling in Verbindung bringen. Diese beiden Lieder sind insbesondere für Kleinkinder gedacht, sind daher besonders kurz und haben einen einfachen Text. Außerdem enthalten sie sogenannte mimetische Ausdrücke, die bestimmte Formen oder Handlungen in Tönen darstellen. Byung, 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 byung für fröhlich laufende Küken oder Chung 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 für gerade treibende kleine Sprossen sind solche Ausdrücke. Dahinter steckt die liebevolle Absicht der Liedermacher, den kleinen Kindern Spaß beim Singen zu bereiten, da sie noch dabei sind, die Sprache zu erlernen. Das erste Lied, das ich heute vorstellen möchte, heißt Frühling, getextet von Oh Soo-kyung und komponiert von Park Jae-hoon. Das Lied wurde um die Zeit nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft im Jahr 1945 geschrieben. Es ist heute wohl eines der am häufigsten gesungenen Lieder in koreanischen Kindergärten. Die erste Strophe des Liedes Frühling lautet: Mama, Mama, komm her und schau dir das an. Nachdem die Küken Pyong 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 gespielt haben, haben blaue Blätter des Wasserfenchels zu sprießen begonnen. Blaue Blätter des Wasserfenchels haben zu sprießen begonnen. Ich spiele nun Frühling für Sie, gesungen vom KBS Ding Dong, den Kinderchor. Danach geht es mit dem zweiten Lied weiter. Unser zweites Lied trägt den Titel Frühlingsausflug, das man an einem wunderschönen Frühlingstag mit Kleinkindern singen könnte. In Korea kündigen normalerweise die Fusizienblüten als erste Blüten den Beginn des Frühlings an. Dieses Lied zaubert beim Hörer das schöne Bild in den Kopf, dass eine Gruppe von Küken, gelbe Fusizienblüten in ihrem Schnabel haltend, fröhlich daher watschelt. Es wurde in den 1930er Jahren geschrieben und seine einfache Melodie und der heitere Text sind heute noch sehr beliebt. Ich stelle einen Auszug aus dem Text vor, den der Dichter Yun Seok-jung schrieb. Er lautet: Fusizien, Fusizien, die Blätter in den Schnabel genommen, hüpft eine Gruppe von Küken Chong 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 auf einen Frühlingsausflug herum. In Korea werden Kleinkinder oft als Küken bezeichnet. Die Vorstellung von gelben Küken, die gelbe Fusizienblätter im Schnabel haltend, fröhlich bei einem Ausflug herumhüpfen, lässt einen an Kleinkinder denken, die mit kleinen Rucksäcken auf den Rücken zu einem Ausflug unterwegs sind. Sie hören nun Frühlingsausflug, gedichtet von Yun Seok-jung und komponiert von Hwon Tae-ho. Es singt noch einmal der KBS Ding Dong, den Kinderchor.
Das war's dann noch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Mit Super Junior's Small Days with You verabschieden wir uns für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Just walk with me, girl. 어떤 길보다 같은 길을 갈 테니까. Yeah. 수만 계절을 지났죠 사이. 서로 눈빛은 다 깊어졌지만 익숙함이란 감정이 한편 다가가 더 물끄러미 바라보며 그 속에 언제나.
Grüß Sie herzlich zu Alltagskoreanisch. Dieses Mal wollen wir uns mit der folgenden Szene aus der Krankenhausserie Good Doctor befassen. Hören Sie zunächst einmal rein.
눈꼴 시험 못 보겠더라. 병원 앞에 손잡고 다니고 난리도 아니야.
박시원 걔 손잡고 다니면 완전 재활원 선생님 같지 않겠냐? 어?
야! 따라와. 따라와!
Dass Yunse und Sion zusammen sind, hat sich schon im ganzen Krankenhaus herumgesprochen. Viele der Kollegen sind verblüfft und einige tuscheln sogar, dass sie überhaupt nicht zueinander passen würden. Zum Beispiel unterhalten sich auch in dieser Szene zwei jüngere Ärzte über das neue Paar. Der eine sagt zu dem anderen, dass ihr Anblick nicht zu ertragen sei. Nun kulsio bot bogetora. Noch einmal. Nun kulsio bot bogetora. Auf Deutsch, es ist mir ja wirklich zuwider, ich konnte nicht weiter hinschauen. Was er beobachtet hat, beschreibt er mit seinem nächsten Satz. Pyeongwon apeso sonjapgo danigo nallido aniya. Noch einmal. Pyeongwon apeso sonjapgo danigo nallido aniya. Auf Deutsch, sie gehen Hand in Hand vor dem Krankenhaus und machen so einen großen Wirbel. Hören Sie sich an dieser Stelle noch einmal das ganze Original an. Sein Kollege kann es ebenfalls nicht verstehen, wie Yunse mit Sion ausgehen kann. In seinen Augen verhält sich Sion noch wie ein Autist, so dass er sagt, Pak Sion ke sonjap. Noch einmal langsam. Paxion ke sonjapgo danimyeon wanjeon jaehwaron sonsaengnim gatji ankaenya? Auf Deutsch. Meinst du nicht, dass man ganz wie ein Doktor aus einer Rehabilitationsklinik aussehen würde, wenn man mit diesem Paxion Hand in Hand geht? Sie brechen in Gelächter aus, doch da werden sie von Yunse überrascht. Mit der Interjektion »Ja« noch einmal »Ja« für »Hey« macht sie die beiden auf sich aufmerksam, woraufhin sich die beiden erschrocken zu ihr umdrehen und erstarren. Sie hat alles aus der Ferne mitgehört und will ihnen nun eine Lektion erteilen. Da sie mit den beiden allein sprechen möchte, fordert sie sie zunächst dazu auf, ihr zu folgen. Tarawa. Noch einmal. Tarawa. Auf Deutsch, mir nach. Das ist unser Ausdruck der Woche, mit dem wir uns demnächst gründlicher beschäftigen werden. Hören Sie sich zum Schluss noch einmal den ganzen Dialog an.
눈꼴 시험 못 보겠더라. 병원 앞에 손잡고 다니고 난리도 아니야.
박시원 걔 손잡고 다니면 완전 제어런 선생님 같지 않겠냐? 어?
야! 따라와. 따라와!
Das Video zur Szene und alle Infos zum Nachlesen und Hören gibt es wie immer auf unserer Webseite. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
War einmal. Die Geschichte von Hongbu. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte in einem Dorf das Ehepaar Yon mit seinen beiden Söhnen. Der Ältere hieß Nolbu und der Jüngere Hongbu. Die beiden waren Brüder, doch Brüder, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Nolbu trank, fluchte und stritt sich mit anderen. Es gefiel ihm, auf Begräbnisfeiern zu singen und zu tanzen. Er fächerte das Feuer an, wenn es irgendwo brannte, streute Dreck in gekochten Reis und kniff die kleinen Kinder in den Arm. So einer war Nolbu. Die Leute sagten, dass Nolbu nicht einen einzigen anständigen Knochen im Leib trage. Sein Bruder Hungbu indes war das genaue Gegenteil. Er war lieb und freundlich, ein durch und durch feiner Kerl. Als die Eltern starben, nahm Nolbu das gesamte Erbe an sich und warf Hungbu aus dem Haus. »Aber, großer Bruder, wo soll ich denn nur hin, mitten im kalten Winter? Bitte lass mich noch bis zum Frühling bei dir wohnen«, sagte Hungbu.
»Kommt nicht in Frage, raus mit dir«,
entgegnete Nolbu. So saß Hungbu mit seiner Familie mitten im kalten Winter auf der Straße. Lange irrten sie umher. Da entdeckten sie ein kleines Haus mit Strohdach. Als sie darauf zugingen, um es genauer zu betrachten, sahen sie, dass es in einem traurigen Zustand war. Es war so eng, dass kaum alle darin stehen konnten, und es gab so viele Risse in den Wänden und im Dach, dass Wind und Regenwasser hineindrang. Aber sie hatten keine andere Wahl, als in diesem Haus unterzukommen. Eines Morgens, als Hungbu das Weinen seiner hungrigen Kinder nicht länger ertrug, ging er zum Hause seines Bruders, um dort um ein wenig Essen zu bitten. »Bruder, ich bin es, Hungbu. Bitte öffne mir die Tür«, rief er. Nach einer Weile öffnete sich das Tor und Nolbu trat heraus.
»Was gibt's? Willst du mir die Tür einschlagen? Wenn hier irgendwas kaputt gegangen ist, zahlst du mir das, verstanden?«
begrüßte Nolbu seinen Bruder. »Entschuldigung, großer Bruder, könnte ich wohl ein wenig Essen bekommen? Meine Kinder sind krank und haben seit 2 Tagen nichts gegessen. Bitte, großer Bruder«, flehte Hungbu.
»Was sollte es mich kümmern, wenn deine Kinder nichts zu essen haben? Geh mir aus dem Weg«,
schimpfte Nolbu, griff nach dem Knüppel und jagte seinen Bruder davon. Doch bei dem Gedanken an seine hungrigen Kinder konnte Hungbu nicht einfach mit leeren Händen heimkehren. Ganz langsam schlich er zum Hof des Hauses zurück und sah, wie seine Schwägerin etwas Reis in eine Schüssel gab. »Liebe Schwägerin, gib mir bitte ein wenig von diesem Reis ab«, sagte er.
»Was sagst du, du bettelst um Reis?«, fragte sie unfreundlich und schlug ihm mit der Reiskelle ins Gesicht.
»Oh weh«, rief er. Doch was war das? Ein paar Reiskörner waren an seiner Wange kleben geblieben. »Oh, danke, gute Schwägerin, du hast mir ein paar Reiskörner auf die Wange gegeben. Ob ich wohl auf die andere Wange auch noch welche bekommen dürfte?« Doch die Schwägerin war so geizig, dass sie die Reiskelle mit Wasser wusch, bevor sie ihm damit noch einen Schlag auf die andere Wange verpasste. »Oh weh!« Die Schwägerin war genauso niederträchtig wie sein Bruder. Hungbus Frau war tief enttäuscht, als sie ihn mit leeren Händen heimkehren sah. »Weißt du«, sagte Hungbu, »mein Bruder hat mir sehr viel Reis mitgegeben, aber ich bin auf dem Heimweg überfallen und ausgeraubt worden. Es tut mir sehr leid, dass ich mich nicht mutiger gewehrt habe.« Seine Frau, die ebenso gutherzig war wie er selbst, ahnte, dass Hungbus Geschichte nicht stimmte, aber sie fragte nicht weiter nach. Hungbu und seine Frau arbeiteten hart, doch sie konnten froh sein, wenn sie wenigstens eine Mahlzeit am Tag zu sich nehmen konnten. So ging der Winter vorüber und es kam der Frühling. Die Schwalben kamen nun aus dem Süden zurück. Eine von ihnen baute ihr Nest unter dem Dach von Hungbus Haus. »Na sowas«, wunderte sich Hungbu. »Warum hat sie sich bloß unser Haus ausgesucht, wo es doch im Dorf so viele schöne Häuser gibt? Ich hoffe nur, dass ihr Nest bei Regen nicht herunterfällt.« Doch Hongus Sorgen zum Trotz brütete die Schwalbe unter seinem Dach und bald schlüpften die kleinen Schwalbenküken. Doch eines Tages kroch dort eine Schlange hinauf zum Schwalbennest. Sieh doch nur, rief Hongbus Frau, eine Schlange, sicher will sie die Schwalbenküken fressen. Da nahm Hongbus schnell einen Stock und schlug die Schlange, so dass sie herunterfiel. Die Schlange suchte das Weite, doch im Schwalbennest herrschte noch immer helle Aufregung. Oh nein, rief Hongbus Frau, eins der Schwalbenküken ist aus dem Nest gefallen. Und tatsächlich lag dort ein kleines Schwäbchen auf dem Hof und schrie. Sein Bein war gebrochen. »Du armes Tierchen«, sagte Hongbu, »hab keine Angst, ich werde dir helfen.« Er verband das Bein der Schwalbe mit einem Faden und einem Stück Stoff. Die Tage vergingen, und nach einem Monat war die kleine Schwalbe vollkommen gesund und kräftig genug, um gemeinsam mit den anderen Schwalben umherzufliegen. »Ein Glück, dass es dir wieder gut geht«, sagte Hongbu. »Nun wird es bald Zeit, um mit den anderen Schwalben in den Süden zu fliegen.« Im nächsten Frühling kehrten die Schwalben zurück. Aus dem kleinen Schwäbchen war ein erwachsener Vogel geworden. »Sieh doch«, sagte Hongbus Frau, »ich glaube, sie hat etwas aus dem Schnabel fallen lassen.« »Es ist ein Kürbissamen«, sagte Hongbu. »Sieht ganz danach aus, als hätte sie uns ein Geschenk mitgebracht.« »Tatsächlich! Vielen Dank, kleine Schwalbe!« Hongbu und seine Frau pflanzten den Kürbissamen in die Erde. Bald wuchs daraus eine große, kräftige Pflanze, die bis auf das Dach rankte und dicke, schwere Kürbisse trug. »Sieh, wie groß und prall diese Kürbisse sind! Wir wollen sie ernten und Brei daraus kochen. Und die getrockneten Kürbisschalen können wir auf dem Markt verkaufen«, meinte Hongbu. Sie sägten die Kürbisse in zwei Hälften. Schon bald war der erste Kürbis geöffnet. Doch was war das? In dem Kürbis befand sich eine große Truhe. Sie öffneten die Truhe und sie war voller Gold. »Die Schwalbe hat uns reich gemacht«, rief Hongbu. »Komm, wir öffnen auch die anderen Kürbisse.« Und so sägten sie den zweiten Kürbis auf. Dort fanden sie einen großen Sack voller Reis. »Sieh nur, so viel Reis!« Dann sägten sie den dritten Kürbis auf. Aus dem dritten Kürbis aber sprangen 10 kräftige Burschen heraus. Diese begannen sogleich zu hämmern und zu zimmern und bauten in Windeseile ein wunderschönes Haus. Ein Haus für uns, rief Hongbus Frau begeistert, denn sie hatten ja bisher in einer wackeligen Hütte wohnen müssen. In den übrigen Kürbissen waren noch mehr Reis und noch mehr Gold. Sie waren nun reich geworden. Die Nachricht, dass Hongbu über Nacht reich geworden war, verbreitete sich im Laufschritt. Und auch Nolbu bekam sie bald zu hören. »Wie kann das sein?« fragte er sich. »Er war doch bettelarm, als ich ihn rauswarf. Wie ist er so schnell reich geworden?« Nolbu war neugierig und machte sich auf zum Hause seines Bruders. »Er soll in einem alten, schäbigen Haus wohnen«, sagte sich Nolbu. »Aber wo ist es denn nur?« Als Nolbu in das Dorf kam, in dem sein Bruder wohnte, war alles, was er sah, ein großes, prächtiges Landhaus. Und wer trat dort aus dem Haus heraus? Es war Hongbu. Nolbu traute seinen Augen nicht. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass du jemanden ausgeraubt hast und reich geworden bist«, sagte er zu seinem Bruder. »Oh nein, so war es durchaus nicht«, sagte Hongbu und erklärte, wie er zu seinem Reichtum gekommen war. »Du hast also die Schwalbe mit dem gebrochenen Bein gesund gepflegt, und sie hat dir einen Kürbissamen mitgebracht?« fragte Nolbu. »Ja, so war es«, antwortete Hongbu. »So, so, ich verstehe«, meinte Nolbu und fuhr fort. »Sag mal, warum gibst du mir nicht die hübsche Kommode dort? Die könnte ich gut gebrauchen.« Er lud sich die Kommode auf und kehrte zu sich nach Hause zurück.
Puh, ganz schön schwer. So, das hätten wir. Nolbu berichtete seiner Frau, was Humbu ihm erzählt hatte. Ein Kürbiskern, den eine Schwalbe ihm gebracht hat, hat ihn reich gemacht. Jeden Tag starrten sie auf das Schwalbennest unter ihrem Dach. Doch eine Schlange ließ sich nirgends blicken. Der niederträchtige Nolbu wurde ungeduldig, kletterte zum Schwalbennest hinauf und brach einem Küken eigenhändig das Bein. »So, keine Sorge, ich mach dich wieder gesund«, sagte er. Während er das Schwalbenbein mit einem Stück Stoff umwickelte, sagte seine Frau der Schwalbe, sie soll im nächsten Frühling unbedingt einen Kürbissamen mitbringen. Und als die kalten Herbstwinde zu wehen begannen, flog die Schwalbe in den Süden. Ungeduldig erwarteten Nolbu und seine Frau den nächsten Frühling. Und es wurde Frühling. »Die Schwalben sind zurück und sie haben einen Kürbissamen mitgebracht.« Schnell pflanzten Nolbu und seine Frau den Samen ein, und als die Kürbisse schließlich herangereift waren, holten sie eine Säge, um sie zu öffnen. Und was fanden sie darin? »Was riecht denn hier so seltsam?« wunderten sie sich. Aus dem ersten Kürbis kam ein Haufen Dung heraus, der ganz entsetzlich stank. »Schnell, wir öffnen einen anderen Kürbis«, rief Nolbu und griff zur Säge. Doch was war das? Aus dem zweiten Kürbis sprang eine ganze Räuberbande hervor, die sich Nolbus Hab und Gut unter den Nagel riss und damit verschwand. Sie riefen um Hilfe, doch niemand kam. »Rasch, den dritten Kürbis!« Aus dem dritten Kürbis aber kam ein Trupp von Polizisten heraus, die Knüppel bei sich trugen und Nolbu und seine Frau damit verprügelten. »Warum schlagen Sie uns? Wir haben doch nur die kranke Schwalbe gesund gepflegt«, rief Nolbu. »Und wer hat der Schwalbe das Bein gebrochen?«, rief da der Polizeiwachtmeister. »Außerdem gehört ihr dafür bestraft, dass ihr den guten Humbu gequält und hinausgeworfen habt«, rief der Wachtmeister. »Es tut uns leid, wir bitten um Vergebung«, riefen Nolbu und seine Frau voller Reue. Der Tag neigte sich und Nolbu und seine Frau hatten keinen Ort, wo sie hingehen konnten. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu Humbu zu gehen. Dieser aber empfing sie mit offenen Armen. »Macht euch keine Sorgen, ihr könnt bei uns leben«, sagte Humbu. »Danke, Bruder«, sagte Nolbu. »Nicht doch, kommt nur herein, damit wir gemeinsam essen können.« So lebten die beiden Brüder und ihre Familien von nun an glücklich miteinander. Und jedes Jahr im Frühling kamen die Schwalben und blieben bei ihnen bis zum späten Herbst. Sie hörten »Es war einmal«, die Geschichte von Humbu, erzählt von Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.